SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Hey Hans, Licht im Studio an.
Okay. Hallo.
Vielleicht für alle, die uns gerade im Podcast sehen. So können wir anfangen. Ja.
Genau. Hallo und herzlich willkommen bei SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP. Heute mit meinen Kollegen Marcel, den ja vermutlich schon alle kennen, die uns regelmäßig hören.
Genau.
Und René, den wir uns heute als Special Guest eingeladen haben. Quasi die Intelligenz in diesem Dreierkreis zum heutigen Thema. Ne?
Die Intelligenz in diesem Kreis, genau. Ja. Und natürlich dich als Spracherkennung, beziehungsweise Ersprache.
Nicht als Spracherkennung, der das Licht einhaltet, wenn der
Sprachprofil kommt. Genau, für alle, die uns vielleicht gerade eben oder die uns nur auf der Tonspur hören beim Podcast und das nicht gesehen haben, wie wir hier im Studio sitzen, es war gerade das Licht aus und über die Sprachsteuerung hat Hans das Licht eingeschaltet.
Genau.
Ja, kommen wir auch schon zum heutigen Thema, würde ich sagen.
Genau, vielleicht müsste René sich kurz vorstellen, weil wir haben uns schon ein paar Mal vorgestellt, aber René ist das erste Mal dabei, aber nicht das letzte Mal, so viel können wir jetzt schon sagen.
Ja, moin zusammen, ich bin René Kessler und bin bei ABAP Berater und Entwickler für KI und RPA.
Okay, wie lange bist du schon dabei?
Bei ABAP jetzt seit insgesamt fast 8 Jahre in Summe, jetzt in meiner Rolle hier so seit 1,5 Jahren und davor habe ich eben neben meiner gemischten Tätigkeit bei ABAP eben auch meine Doktorarbeit verfolgt und habe eben 6 Jahre lang mich mit angewandter KI beschäftigt.
Okay.
Wo sind wirklich ein Experte auf dem Gebiet?
Ja.
Gut.
Ganz wichtig bei diesem Thema, wir haben heute den 20. Januar, also
2025,
ja gut, da hast du recht, genau. 20. Januar 2025, der Tag, an dem Donald Trump wieder Präsident wird.
Mhm. Aber auch, um auf das Hauptthema dieses Podcasts zurückzukommen, ganz wichtig, dass wir immer darüber sprechen, wann wir denn diese Aufzeichnung machen, beziehungsweise wann wir über das Thema reden, weil jeder weiß es ist extremst schnelllebig und wenn wir jetzt nächste Woche darüber reden, kann das sein, dass das schon wieder alles outdated ist, was wir hier so erzählen.
Genau. Gut. Diese Folge soll der Auftakt sein für eine ganze Reihe von mehreren Folgen zum Thema SAP und KI. So in der Vorbesprechung haben wir relativ schnell erkannt, dass das Thema ganz schön groß ist und vielschichtig. Deswegen haben wir überlegt, wir machen mehrere Folgen daraus und das ist jetzt quasi der Auftakt, die Auftaktfolge dazu. Wir wollen halt auch so eine maximale Zeit von 20 Minuten möglichst nicht überschreiten.
Genau.
Damit man das vielleicht noch auf dem Weg zur Arbeit oder so gehört kriegt oder geschaut kriegt bei YouTube.
Je nachdem, wie schnell man auf der Arbeit ist. Genauso.
Je nachdem, wie schnell man auf der Arbeit ist, genau.
Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir steigen auch mal direkt ein. KI ist ja in aller Munde. Jeder spricht irgendwie darüber. René, direkt die erste Frage. Was ist denn überhaupt KI? Also wir müssen ja jetzt erstmal irgendwie so einen Einstieg finden. Nicht, dass wir direkt mit KI, mit SAP einsteigen, sondern ist das, was wir hier gerade eben gemacht haben, eigentlich auch schon KI? Dass ich Hans sage, er soll bitte das Licht im Studio einschalten.
Es ist auf jeden Fall intelligent, dass Hans das hinbekommen hat. Ob er jetzt künstlich ist, weiß ich nicht, weil Hans sieht relativ echt aus für mich. Was ist überhaupt KI? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil auch wenn es in der Wissenschaft ja ein großes Thema ist, gibt es keine klare Definition. Da hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, was man...
Also in Wikipedia steht nichts, oder?
Da steht was, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Definitionen. Es gibt halt nicht so diese eine Definition, die alle benutzen. Aber man kann eigentlich festhalten, dass KI immer dann KI ist, wenn ein Computerprogramm so programmiert ist, dass es eben Dinge erledigen kann, für die man vielleicht früher oder vor diesem Programm eher menschliche Intelligenz benötigt hat. Das heißt, sobald Entscheidungen basierend auf Daten getroffen werden, in welcher Form auch immer, und das kann auch teilweise ganz einfach sein, weil da ist ja auch immer die Zeitkomponente drin, Sachen, die heute selbstverständlich sind, waren früher vielleicht KI oder intelligent oder smart. Das muss man da eben beachten im Grunde. Ne? Also das ist so die Definition, wenn man so will, die sich so ein bisschen durchzusetzen scheint, aber es gibt da nicht die eine goldene, sage ich mal.
Okay. In irgendeinem Elektronikmarktprospekt hatte ich so ein Beispiel gesehen, die Kaffeemaschine mit eingebauter KI, die immer den am häufigsten gezogenen Kaffee oben in der Liste sortiert. Das würden wir nicht als KI definieren, oder?
Heute nicht mehr. Früher vielleicht, würde ich sagen. Aber es ist halt wirklich dieser Wandel der Zeit. Ich meine, früher war es vielleicht auch was Besonderes, wenn man irgendwie eine mobile Anwendung hatte und sein Programm irgendwie am Desktop benutzen kann und mobil. Mhm. Das ist heute irgendwie selbstverständlich. Oder wenn es nicht geht, ist das eher komisch, wenn eine Website nicht responsive ist. Und genauso ist das, glaube ich, bei KI auch, dass man im besten Fall halt gar nicht mehr merkt, dass man KI benutzt, weil es einfach selbstverständlich ist und irgendwie zum Tooling dazugehört. Ich meine, heute ist ja auch irgendwie in so einem Feature irgendwie für uns selbstverständlich, dass das so sein sollte vielleicht. Wenn es früher aber nicht so war, war es vielleicht sehr intelligent.
Ja. Das heißt, zu unserem Anfang, inzwischen würden wir Sprachsteuerung und das Einschalten von Licht nicht mehr als KI bezeichnen, weil es inzwischen State of the Art ist, wenn ich an zu Hause denke, ich habe dann eine Siri oder eine Alexa und kann der erzählen, was denn zu Hause passieren soll. Früher war es KI, weil das so dieser Wow-Effekt war, wie du kannst auf einmal mit deinem Gebäude sprechen und darüber Sachen steuern.
Ja, ich würde es schon noch KI nennen, weil die Technik dahinter ist ja irgendwo immer noch Spracherkennung. Das ist ja schon KI. Aber so aus Anwendersicht würde ich da, ja, ist vielleicht nicht mehr nur das KI-Killer-Feature, weil das ist mittlerweile einfach Standard. So. Mhm. Genau.
Okay.
Ja, Hans, du bist jetzt Standard.
Okay. Und nur eine Frage der Zeit, wie ich mich zum Standard entwickle. Genau. Gut, jetzt das eigentliche Thema heute ist ja SAP und KI. Und da haben wir uns so im Vorgespräch so ein bisschen drüber unterhalten, was gibt's denn da eigentlich für Anwendungsfälle? Was kann man sich denn da vorstellen? Und wir hatten jetzt so verschiedene Beispiele ausgedacht, also ausgedacht, Sachen angeschaut, die wir vielleicht auch schon bei Kunden realisiert haben. Das waren 4 Themen, die wir so identifiziert hatten. Das eine wäre zum Beispiel ein Chatbot zu bauen oder, also das heißt, um Daten auszuwerten, die im System schon zur Verfügung stehen, also die schon da sind und dann darauf basierend vielleicht Entscheidungen zu treffen. Dann haben wir das Thema Bilderkennung. Das heißt, ich erzeuge Daten im SAP auf Basis von Bilddaten.
Mhm.
Dann hatten wir aus einem Infotag von der SAP so ein Thema Bewerberdatenauswertung. Also wir machen das hier nicht und wir halten uns natürlich an die Datenschutzgrundverordnung und wissen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Aber eine Bewerberdatenauswertung ist halt auch schon möglich in SAP. Und dann das Thema Forecasting, das wir noch so betrachtet haben. Also dass ich quasi basierend auf Daten, die ich jetzt schon habe, Entscheidungen in der Zukunft treffe. Und die wollten wir uns mal so ein bisschen genauer anschauen, diese 4 Themen.
Und vor allem auch gucken, wie steht das denn überhaupt in Verbindung mit SAP?
Ja, genau.
Weil das ist ja so unser Hauptaugenmerk.
Genau.
Genau. Fangen wir vielleicht mal mit dem Chatbot an. Haben wir da schon was gemacht? Oder was haben wir da schon gemacht?
Da haben wir schon was gemacht oder auch an verschiedenen Stellen schon was gemacht. Und im Endeffekt spiegeln diese Anwendungsbeispiele ja auch die verschiedenen Disziplinen wider. Wo man auch sagen muss, das wächst alles ein bisschen zusammen, aber wir können natürlich bei KI-Anwendungsfällen häufig so ein bisschen nach den Datenquellen trennen. Bei Chatbots ist es oft so, dass wir vielleicht mit Dokumenten arbeiten, einer Dokumentenbasis oder vielleicht sogar Daten, die wir im System haben. Bei Bilderkennung ist irgendwie klar, ich habe Bilder, auf denen ich irgendwie Informationen versuche zu extrahieren. Da kann man schon mal sehr, sehr gut trennen. Das heißt, da kann man vielleicht so eine Linie machen, welche Datenquelle wird von der KI jetzt überhaupt verarbeitet. Und beim Chatbot ist es so, dass wir dort unter anderem einen multimodalen Chatbot gebaut haben. Was bedeutet das? Ein Chatbot, der eben in der Lage war, sämtliche Projektdokumentation, die wir in einem SAP-Projekt hatten, was schon etliche Jahre läuft, verfügbar gemacht haben. Also Wissen, was so typische Chatbots wie ChatGPT oder auch der Copilot von Microsoft, das haben die nicht, weil sie es nicht wissen können, weil das eben interne Informationen sind und teilweise auch Spezialwissen. Ne? Mhm. Also sehr, sehr allgemeine Aufgaben, wenn ich jetzt irgendwie eine Einladungskarte irgendwie mir designen lassen möchte oder beschreiben lassen möchte, da kann ich ja ChatGPT oder auch andere Modelle super nutzen. Aber gerade wenn ich jetzt wirklich zu einem ja stark angepassten SAP-System irgendwelche Sonderinformationen wissen möchte, wie zum Beispiel, wie haben wir unseren MLP-Lauf irgendwie angepasst? Das wird mir ChatGPT nicht sagen können, weil erstens Spezialwissen, zweitens interne Datenquellen und ich habe vielleicht auch gar kein Interesse da, die ganzen Daten hochzuladen. Das war so der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, in diesem Projekt eben einen eigenen Chatbot zu implementieren, der vollständig lokal läuft. Ich kann bei Bedarf die Modelle aus der Cloud hinzuschalten, muss das aber gar nicht. Und was wir dort geschafft haben, ist im Endeffekt die Dokumente so zu verarbeiten, wie es auch der Mensch macht. Das heißt, wir haben nicht einfach nur den Text ausgelesen, sondern wir haben auch, und da sieht man auch die Verbindung zu anderen Disziplinen, eben auch die optischen Elemente eines Dokumentes mit beachtet. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Tabelle. So, da reicht es ja nicht einfach nur den Text irgendwie zu extrahieren. Ich muss ja auch wissen, wo steht der Text in der Tabelle, weil diese Zuordnung von Spalten und Reihen ist ja für das menschliche Auge irgendwie selbstverständlich, aber ganz wichtig, um überhaupt die Tabelle verstehen zu können. Und das sind oft Sachen, die natürlich verloren gehen, wenn ich einfach nur den Text extrahiere, was man vor kurzer Zeit eigentlich noch so gemacht hat als Best Practice. Und das Gleiche natürlich auch für Abbildungen und Grafiken. Gerade in so Projektdokumentationen, SAP-Projekten, habe ich natürlich viele Schaubilder, irgendwie Prozessgrafiken und ähnliches. Da steckt natürlich auch super viel Information drin, weil kennen vielleicht auch viele, oder vielleicht ist auch hier aber jeder anders. Manche Leute schreiben ja lieber gerne lange Texte. Ich male mir gerne Bilder für irgendwelche komplizierten Sachverhalte. Und oft findet man in diesen Dokumentationen eben auch total komplexe Prozessgrafiken, teilweise sehr simple. Und da muss man auch ein bisschen schauen, was lässt sich überhaupt gut auslesen. Mhm. Wir haben grundsätzlich versucht, alles auszulesen. Man merkt aber nur bei Sachen, die auch als irgendwie Laie, der nicht im Projekt tätig war, schwer zu verstehen sind, die sind auch für KI-Modelle noch schwer zu verstehen. Aber wir haben uns grundsätzlich bemüht, dass wir da eben auch die Bilder auslesbar machen. Das geht eben nur, weil dieser Bereich der Sprachverarbeitung mittlerweile eben so sehr und so eng an der Bildverarbeitung auch ist. Und das Ganze war so dieser KI-Komponente, quasi das Backbone der Anwendung. Und dazu haben wir natürlich dann auch ein Frontend gebaut, damit man entsprechend auch mit dem Bot kommunizieren kann. So wie wir das auch von digitalen Assistenten wie ChatGPT kennen. Im Grunde das Gleiche, nur eben lokal und auch DSGVO-konform in Summe.
Okay, das heißt, die User prompten jetzt quasi
genau
in ihrer Sprache, die beim Kunden üblich ist, also mit Worten, die beim Kunden üblich ist. Also viele Unternehmen haben ja irgendwie eigene Sprachen oder eigene Begriffe für bestimmte Dinge. Das funktioniert halt alles dann.
Das funktioniert und wir haben auch Zusatzfunktionen gebaut, dass ich zum Beispiel nicht nur nach Inhalten fragen kann, sondern ich kann zum Beispiel auch direkt fragen, wer ist Ansprechpartner für Thema XY? Und dann bekomme ich direkt die Ansprechpartner, die auch in den Dokumentationen erwähnt sind.
Mhm. So. Ja, und der Vorteil daran, dass man halt in der SAP-Welt in dem Moment ist, sind wahrscheinlich auch so Stichpunkt Berechtigung und solche Sachen, weil ansonsten müsstest du ja quasi alle Informationen in irgendeine externe KI kippen und jeder darf alle sehen. Und das ist ja auch so einer der großen Vorteile, dass wir halt unser Berechtigungssystem in der SAP-Welt haben. Und das funktioniert, also das kann man dann auch so mit übernehmen wahrscheinlich.
Genau, also man kann grundsätzlich immer alles auch irgendwie standalone bauen und das SAP-System irgendwie anbinden. Aber wenn ich gerade so ein Chatbot baue, geht das mittlerweile sehr, sehr gut über die Business-AI-Komponenten, wie zum Beispiel ein Gen-AI-Hub in der BTP, dass ich eben direkt in dieser SAP-Welt bin und so auch direkt die Konnektoren und Schnittstellen habe. Das heißt, wenn mein System ohnehin schon über den Cloud-Connector vielleicht angebunden ist und ich Zugriff darauf habe, dann kann ich natürlich auch direkt aus meinem Chatbot auf Systeminhalte zugreifen. Und habe so natürlich dann vielleicht auch, wenn ich auf irgendwelchen Tabellen arbeite, auch Echtzeitinformationen direkt mit drin. Während ich bei einem manuellen Export ja immer so einen gewissen Versatz habe, weil in Realtime Export machen, was direkt wieder einzulesen wird, vielleicht technisch ein bisschen schwierig.
Ja, du hast es gerade eben schon einmal erwähnt, den Gen-AI-Hub. Das ist auf jeden Fall ein Thema von einer weiteren Folge, weil wir gemerkt haben, okay, es gibt ja schon sehr, sehr viele Lösungen auch aus dem Hause SAP. Und da wollen wir nochmal im Detail drüber sprechen. Deswegen jetzt einmal kurz erwähnt, aber wir sprechen da auf jeden Fall auch nochmal im Detail drüber, was das denn überhaupt ist.
Wäre cool. Könnte ich mit so einem Chatbot auch Daten erzeugen? Also jetzt gerade das Beispiel war ja, ich habe irgendwie Projektdaten, die ich dann über einen Chatbot abfragen kann. Wäre Daten erzeugen über einen Chatbot auch möglich? Also ich hätte gerne eine Bestellung für diesen Artikel bei diesem Lieferanten oder so. Wäre das auch ein theoretisches Szenario?
Genau, also in der nahen Vergangenheit haben wir oft gesehen, dass Daten gelesen werden. Das ist, glaube ich, in den meisten Fällen immer noch so der Standardanwendungsfall. Aber jetzt gerade auch durch SAP-Joule und auch durch die Joule Agents oder generell KI-Agenten geht genau auch dieser Weg wieder zurück, dass eben meine Agenten selbstständig auch Dinge tun. Also mir nicht nur Informationen bereitstellen, sondern eben auch basierend auf Informationen, die ich zur Verfügung stelle, zum Beispiel eine Buchung anlegen für was auch immer.
Okay.
Und da kann natürlich SAP Joule schon einiges mitbringen, dass es mich vielleicht genau zu der Stelle bringt, zu der ich im System eigentlich hin möchte. Oder dass vielleicht auch in Zukunft dann Bestellungen angelegt werden oder ähnliches. Ein anderes Beispiel haben wir es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass wir Dokumente eines Kunden ausgelesen haben. Das war dann so der KI-Anteil. Und die extrahierten Informationen haben wir dann mit einem RPA-Bot mit Systemdaten abgeglichen und dort gegebenenfalls korrigiert.
Mhm.
Das heißt, dort hat man häufig auch die Mischung zwischen intelligenten Komponenten, wo irgendwas ausgelesen und interpretiert wird, aber auch dann eigentlich so stumpfen Abfolgen von irgendwelchen Prozessschritten. Das ist dann gar nicht so richtig intelligent, wenn wir wieder bei diesem Wort intelligent sind. Es sind dann oft einfach Regeln, so nach dem Motto, wenn das der Fall ist, dann klicke dahin. Oder?
Mhm. Ja, klar.
Ja.
Okay.
Die Kombination macht es dann oft aus.
Mhm. Ja, wir haben ja jetzt noch die anderen Beispiele, wo wir gleich noch drüber sprechen wollen, aber du hast jetzt gerade eben schon einmal erwähnt, SAP Joule. Das ist ja so, jeder, der irgendwie so ein bisschen in der SAP-Welt drin ist, hat das auf jeden Fall schon mal gehört. Und ich denke, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, warum SAP Joule, was ist SAP Joule überhaupt? Das ist ja so, wenn man über KI mit SAP spricht, hört man immer Joule.
Mhm. Ja klar, also SAP Joule ist im Endeffekt der digitale Assistent für die SAP-Welt, wenn man so will. Eigentlich das, was die SAP vor ein paar Jahren schon mit dem Copilot versucht hat, was allerdings nicht so gut funktioniert hat. Einfach auch, weil die Technologie dahinter noch nicht so weit war. Und jetzt haben wir im Endeffekt durch den Stand der Entwicklung in den Large Language Models eben die Möglichkeit, Informationen gut zu durchsuchen und gut zu befragen. Und das ist im Endeffekt die Basis für das Joule, dass ich zum einen Zugriff auf meine, auf das Hell-Portal zum Beispiel habe, auf sonstige Dokumentation, also erstmal Wissen, was ohnehin standardmäßig da ist, erstmal leichter verfügbar mache. Und auf der anderen Seite im Endeffekt ein alternatives User-Interface, wenn man so will, dass ich eben nicht mehr mich durchs System klicken muss, keine Transaktionscodes mehr eingeben muss oder ähnliches, sondern dass mir Joule direkt dabei helfen kann, zum richtigen Ort zu kommen. Also wenn ich eine Bestellung anlegen möchte, könnte mir Joule zum Beispiel sagen, hier, da musst du raufklicken und dann kommst du zu deiner Oberfläche, wo du eben deine Bestellung anlegen kannst.
Oh, okay, also quasi eine Art Central Point of Entry.
Ja, genau, das ist eigentlich, das passt eigentlich gut, wo ich eben vieles mitmachen kann. Entweder, ich sag mal, Transaktionen ist vielleicht so die Sicht, dass ich irgendwie Dinge erzeuge im System und die andere Sicht ist dann, ich bekomme irgendwie Fragen beantwortet, die ich habe.
Hm. Okay.
Mir kam jetzt eben noch eine Frage zu den Chatbots in den Sinn. Wenn ich jetzt da so eine Abfrage mache auf Basis der ganzen SAP-Daten, die im SAP gespeichert sind, also ich möchte zum Beispiel wissen, wie viele Stunden hat Marcel Kuchler auf irgendwelche PSP-Nummern gebucht in einem bestimmten Zeitraum, dann könnte ich das ja als Frage in so einem Chatbot formulieren und wenn der dann losrennt und dann in dem Fall in der PPS selektiert, wie viele Stunden hat denn Marcel gebucht, dann hat man ja immer wieder dieses Problem, die Antwort, die ich dann kriege, ich weiß nicht genau, ob es wirklich stimmt. Ne? Also je nachdem, wie schlau ich mich anstelle, wenn ich diesen Prompt oder diese Frage formuliere, werden vielleicht die Stunden, die gar nicht genehmigt wurden, im Prozess des Einlesens des Timesheets mitselektiert oder nicht mitselektiert. Ne? Wie geht man denn damit um? Also ich möchte ja eigentlich, dass die Daten, die da zurückkommen, die Antwort, die ich kriege, dass die auch stimmt.
Ja, also das ist auch schwierig jetzt klar zu beantworten. Man muss zum einen sagen, dass man natürlich durch die Nutzung der Large Language Models viel konfigurieren kann. Das heißt, ich kann ja zum Beispiel durch die Parametrierung im GenAI Hub schon mal festlegen, wie kreativ soll die KI an der Stelle sein. Wenn ich jetzt irgendwie einen E-Mail-Text vorgenerieren lassen möchte, soll der vielleicht ein bisschen kreativer sein und weniger trocken und systematisch sein oder analytisch, wie jetzt deine Abfrage. Bei so einem Anwendungsfall, wie du ihn gerade aber beschrieben hast, sind wir eigentlich schon wieder in einem Sonderbereich, weil wir gar nicht, also unser KI-Modell sucht ja gar nicht richtig in den Tabellen nach den Stunden von Marcel, sondern unser KI-Modell hilft uns im Endeffekt, deine Anfrage, die du in natürlicher Sprache formuliert hast, in eine Query zu übersetzen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie dem KI-Modell sagen, wie das Datenmodell aussieht und das KI-Modell eben weiß, welche Spalten gibt es in der Tabelle, dann erzeugt uns im Endeffekt das KI-Modell nur den OData-Request, mit dem wir genau zu diesen Daten zum Beispiel kommen würden, wenn der OData-Service eben vorhanden ist. Und das heißt im Grunde, dass wir hier nicht nur auf den Informationen arbeiten, das Large Language Model ohnehin hat, wie wir das ja von ChatGPT kennen, sondern dass wir im Endeffekt da ein Grounding machen, so nennt sich diese Technologie, indem wir das KI-Modell nutzen, um Sprache zu Query zu übersetzen, dann wird die Query auf Datenbankebene ausgeführt. Ich bekomme das Ergebnis zurück und dieses Ergebnis wird dann wiederum zurückgeführt ins Large Language Model, um dann die Frage zu beantworten in natürlicher Sprache. Ich kann natürlich auch sagen, ich will einfach dann nur den Wert haben. Ginge auch. Schöner ist vielleicht, wenn man noch so einen Satz dazu bekommt, Marcel hat 1800 Stunden gebucht oder so.
Genau. Okay, das heißt also quasi meine Sorge, die nicht genehmigten Stunden mitselektiert zu bekommen, das würde man in der Query abfangen, quasi dadurch, dass man es da schon...
Klar, wenn du völlig falsch promptest, also wenn du jetzt nicht nach Marcel Kuchler fragst, sondern nur nach Marcel oder schreibst den Namen falsch, kann es natürlich auch da zu Fehlern kommen. Das Problem ist dabei wahrscheinlich weniger die Halluzination, sondern eher, dass du kein Ergebnis bekommst, weil nichts gefunden werden kann.
Halluzination?
Ja, genau. Also es wird in dem Fall wahrscheinlich nichts erfunden. Es kann halt nur sein, dass du, wenn du unscharf, also total unscharf suchst, vielleicht die Daten von einem anderen Marcel genommen werden oder dass eben die Query nicht valide ist, weil vielleicht das Dinge sind, die gar nicht in den Tabellen stehen. Dann kriegst du eine Fehlermeldung, dass die Frage gar nicht beantwortet werden kann.
Ja, okay. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt und nehme mit, ich muss mir vorher schon Gedanken darüber machen, wie möchte ich die KI überhaupt fragen? Also es ist immer eine Frage der Frage.
Ja, und auch vielleicht verstehen, was KI eigentlich kann, weil KI ist halt super gut darin, unstrukturierte Daten zu strukturieren. Wenn wir unstrukturierte Daten uns angucken, sind das im Endeffekt immer in Text oder Bilder, also Sachen, die ich schlecht in Tabellen darstellen kann. Und häufig geht es eben darum, diese Informationen zu übersetzen und strukturiert nutzbar zu machen, weil Computerprogramme können eben besser mit strukturierten Daten umgehen. Und genau die Rolle kann dann die KI einnehmen. Früher eben oder schon seit einigen Jahren sehr, sehr gut mit Bildern, seit 2-3 Jahren eben sehr, sehr gut mit Text.
Mhm. Das stimmt, gerade mit Text auch. Man hat eine riesengroße Datenmenge an Text und die KI fasst die mir in 2 Sätzen zusammen.
Das ist jetzt wichtig, ne? Man hat eine Seite Text, was interessiert mich jetzt eigentlich wirklich? So. Mhm.
Cool. Schöne Überleitung eigentlich, ne? Mit den Bildern jetzt gerade. Das war ja das zweite Beispiel, Bilderkennung, ne? Da Hast du auch ein schönes Beispiel, was wir schon mal gemacht haben?
Genau,
was du schon mal gemacht hast?
Ja, also wir sind da häufig im Umfeld der Produkterkennung unterwegs. Das heißt, die Inventur ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich auf Bildern schauen möchte, welche Produkte sind dort überhaupt zu finden im Lager, wie viel Bestand habe ich eigentlich gerade. Ist ja häufig auch im Unternehmen ein sehr leidiges Thema, gerade wenn ich vielleicht ein sehr großes Lager habe.
Muttern.
Ja, oder einfach viel Fläche. Ne? Also das sieht man auch immer wieder, gerade da, wo ich viel Fläche abdecken muss, brauche ich viele Leute, die in parallel zählen. Häufig gibt es dann auch ja bestimmte Lagerplätze, wo häufig falsch gezählt wird, weil vielleicht schwer zugänglich oder schlecht einsehbar. Oder einfach nervige Zählprozesse. Ne? Der Mensch ist nicht dafür gemacht, irgendwie so stupide die ganze Zeit das Gleiche zu machen. Heißt, man hat, je länger die Inventur dauert, desto höher ist auch die Fehlerquote. Sieht man auch in der Studie. Und darüber hinaus ist ja auch gar nicht so richtig klar, wie gut die Inventur ist, weil den Fehler, wenn er in den Toleranz ist, den kann ich auch gar nicht richtig messen. Und dem Thema haben wir uns mal angenommen und haben im Endeffekt Kameratechnologie, wie zum Beispiel über Drohnen, eingesetzt, um dann Bildmaterial zu erzeugen im Lager und das Bildmaterial dann automatisiert auszuzählen, um dann zu sagen, dieses Produkt befindet sich dort in der jeweiligen Menge.
Mhm.
Das Ganze aber nicht nur zur Inventur. Wir haben das auch schon im Wareneingang gemacht, weil da ist eigentlich im Endeffekt der Anwendungsfall relativ ähnlich. Die ganze Ware wird in den Wareneingang gelegt und dann kommt wieder eine Person und muss da irgendwie zählen.
Ob denn auch das auf der Palette ist, was auf dem Lieferschein steht.
Das, oder wenn ich vielleicht irgendwie so Rohmaterial wie so Eisenstangen habe, dann liegen da so Pyramiden von Eisenstangen und dann muss ich da mit einem Edding hingehen und markiere jede Stange, die ich schon gezählt habe, weil das natürlich auch total anfällig ist, sich zu verzählen. Und da machen wir einfach ein Foto, erkennen, wo liegt eine Stange und das Ganze wird dann im Endeffekt ins SAP-System geschrieben. Das heißt, da sind wir nicht auf SAP-Daten unterwegs im Grunde oder unsere KI sieht die SAP-Daten vielleicht gar nicht. Aber wir erzeugen praktisch in diesen manuellen Bestandteilen des Prozesses Daten, die dann wiederum ins SAP-System gespielt werden. Also das, was eigentlich der Mensch macht, das imitieren wir durch die Kamera und durch die KI.
Aber diese Drohnengeschichten, das waren jeweils Außenlager. Also
das war, ja klar, also gerade im Auslager ist natürlich ist die Drohne super, weil sie kann sehr viel Fläche in wenig Zeit abdecken. Da haben wir noch so ein paar andere Ansätze mit kombiniert, dass wir eben nicht nur eine Bilderkennung haben, sondern im Endeffekt auch wirklich Stapel vermessen können. Da nutzen wir Fotogrammetrie, dass wir eben nicht nur sagen können, da stehen drei Paletten übereinander, sondern wir können sagen, dieser Palettenstapel ist 3,25 Meter hoch. Das ist eine super Information, weil so können wir zum einen das Volumen messen, was auch bei Schüttguthaufen sehr gut funktionieren kann, haben wir auch schon getestet. Aber ich kann sowas super validieren, wenn ich also erkenne, da sind drei Paletten und ich gucke meine Stammdaten, nun sind die SAP-Daten dort, um das Ergebnis zu validieren, habe ich nochmal eine bessere Sicherheitskomponente. Und was man irgendwo da auch oft vergisst, ist, dass die Inventur über Bilder natürlich auch ein super Mehrwert ist, einfach weil ich Bilder mache, weil das viel besser
isoliert ist.
Das ist viel besser, als das einfach nur auf dem Klemmbrett zu notieren. Ich habe so im Endeffekt immer den Zustand des Lagers. Und wenn ich das auch noch mit der Fotogrammetrie mache, habe ich nicht nur Bilder, ich habe sogar ein 3D-Modell. Das heißt, ich kann mir genau zum Stichtag der Inventur anschauen, wie sah mein Lager eigentlich aus und kann mich da drin sogar bewegen, was auch für Nachtzählungen super spannend wird, weil ich dann theoretisch nicht mal mehr raus muss. Ich kann einfach durchs 3D-Modell fliegen und sehe den Stapel vor mir.
Cool. Okay, das ist sehr interessant, ja. Angenommen, wir haben diese Bilderkennung nicht und brauchen Personal, um eine Inventur durchzuführen. Dann brauchen wir Bewerber.
Oh, ist das eine gute Überleitung?
Das ist Hammer.
Nee, na. Und ich bekomme jetzt ganz viele Bewerberinformationen oder Bewerbungen rein. Da hatten wir auch ein Beispiel zu.
Genau, also was man natürlich auch machen kann, das war das Beispiel vom SAP-Infotag, dass man einfach Dokumente screenen kann. Mit KI zum Beispiel zusammenfassen lassen kann. Wenn ich also ganz viele Bewerberdaten bekomme, könnte ich einer KI zum Beispiel beibringen, dass sie mir bestimmte Informationen extrahiert. Mir ist vielleicht weniger wichtig, was für Hobbys die Person hat. Also kann vielleicht auch wichtig sein, um einen Gesamteindruck zu bekommen. Aber wenn ich vielleicht erstmal schauen will, passt das überhaupt vom Profil?
Mhm.
Dann kann ich vielleicht die KI genau darauf abstimmen, dass ich genau die beruflichen Erfahrungen extrahiere oder die Skills, die angegeben wurden und kann so eine Vorselektion machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Use Case, weil natürlich eine Auswahl von Bewerbern rein über KI ist vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, wenn man das komplett automatisiert. Fragwürdig, nicht zulässig, auch nach KI-Verordnung auf jeden Fall Hochsicherheits-KI meines Wissens. Aber ich kann mir natürlich den Prozess ein bisschen vereinfachen, indem ich mir so eine Art Reporting baue für Dokumente. Das geht nicht nur bei Bewerbern, das haben wir auch an anderer Stelle schon gemacht, wo es auch um den Vergleich von Dokumenten ging. Das waren in dem Fall Rohstoffzertifikate beim Kunden, wo auch immer, also diese Rohstoffzertifikate werden regelmäßig geupdatet. Und dann, wenn dieses Ablaufdatum erreicht wurde, wird praktisch das neue Zertifikat angefragt, der Lieferant schickt das und dann habe ich als Anwender zwei Dokumente vor mir und ich muss im Endeffekt nicht nur schauen, hat sich was verändert, sondern ich möchte auch wissen, was hat sich verändert und wenn Unterschiede vorhanden sind, muss ich auch wissen, wie kritisch ist das. Wenn ich also sehe, das Dokument ist exakt gleich und am Ende hat dann statt Marcel plötzlich Hans unterschrieben, weil der hat die Prüfung gemacht, ist das für mich wahrscheinlich weniger relevant, weil solange sich das Produkt nicht verändert, kann ich es weiter verwenden. Wenn sich allerdings jetzt die Konzentration von irgendeiner Säure oder sowas verändert hat, ist das vielleicht ein bisschen kritischer, wenn so aus den Toleranzen ist. Und auch da war die Idee, dass wir eben diese totale Menge an Dokumenten, das waren eben bei über 2000 aktiven Produkten oder Rohstoffen, und jeder Rohstoff hat dann so bis zu 10 verschiedene Zertifikate, einfach enormer Aufwand, der da einfach immer wieder anfällt. Und vom Prinzip her ist der gleiche Use Case. Ich habe Dokumente und ich mache mir so ein Vorscreening. Geht gar nicht darum, das komplett zu automatisieren, aber genau diese wesentlichen Dinge von einer KI extrahieren zu lassen, damit der Mensch dann eben mit weniger Daten bei der Entscheidung arbeiten muss.
Weil du hast es ja gerade auch schon angesprochen, das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, so gerade mit Datenschutz, ja, total. Verordnung. Und wenn, dann muss es ja anonymisiert werden, wahrscheinlich.
Genau. Und es ist natürlich auch jetzt, also aktuell sind wir noch an einem Punkt in der KI, wo einfach der Mensch gerne die Kontrolle haben möchte, weil eben viele Dinge noch neu sind. Ich sag mal, wenn wir jetzt zu Hause unser Licht mit Alexa steuern, dann will ich eigentlich gar nicht mehr wissen, was erkannt wurde. Ich will nur wissen, dass es funktioniert wurde. Oder dass es funktioniert hat, so.
Und wenn es nicht funktioniert hat, dann weiß jeder, dann wird man sehr genau,
macht das Licht an. Wäre man früher vielleicht wissen wollte, was hat das eigentlich, dass dieses Gerät da gemacht mit meiner Stimme.
Ja.
Dadurch, dass es jetzt einfach so normal geworden ist, ist das vielleicht weniger relevant. Dann muss man auch gucken, wie die Entwicklung ist. Vielleicht ist irgendwann diese Explainability von solchen Modellen gar nicht mehr das Thema, weil es so gut ist, dass wir so ein Grundvertrauen haben in die Technik. Aber Stand jetzt sehen wir ganz oft, dass gerade bei solchen Anwendungsfällen oft gerne diese Kontrollmöglichkeit da ist. Das ist beim Inventurthema beispielsweise genauso. Da geht es nicht darum, dass das komplett automatisiert ist, sondern dass der Mensch am Ende einfach sieht, was wurde erkannt und kann abhaken oder sieht, was die KI abgehakt hat, kann aber noch eingreifen und korrigieren.
Ja, klar.
Und das sehen wir ganz, ganz oft.
Ja, kommt immer darauf an, über was da gerade entschieden wird oder berichtet wird. Je nachdem, wie kritisch das ist, an der Menschenleben dranhängen, finde ich die Kontrollfunktion erstmal auch noch ganz gut.
Absolut.
Na. Okay, viertes Thema war ja das Forecasting, das wir hatten. Also das heißt, ich habe Daten in meinem System und treffe Entscheidungen in Richtung Zukunft. Haben wir da auch schon Beispiele? Haben wir schon was gemacht? Oder?
Da haben wir auch schon was gemacht. Das war tatsächlich im Einkauf. Ist natürlich auch ein Thema, das ist in der KI so ein Klassiker, dass ich irgendwie basierend auf historischen Daten neue Erkenntnisse gewinnen möchte. Das ist auch schon seit einigen Jahren sehr gut macht, aber auch da ist natürlich ein Fortschritt erkennbar, dass eben hier nicht nur statistische Modelle wie, keine Ahnung, Arima oder so genutzt werden können, sondern eben mittlerweile auch Deep Learning-Verfahren eingesetzt werden können. Und gerade wenn ich
was für Verfahren?
Deep Learning.
Ach, Deep Learning.
Deep Learning, ja.
Ich habe was ganz anderes verstanden.
Genau, da sieht man einfach, weil gerade wenn die Daten immer komplexer werden, wir haben immer mehr Daten und gerade auch wenn wir im Handel oder so unterwegs sind, wo viele Daten produziert werden, da können wir letztlich von Deep Learning und ähnlichen Ansätzen super profitieren, weil die eben sehr, sehr datenhungrig sind, aber eben auch aus komplexen Datensachverhalten teilweise mehr rausholen können als Statistik. Heißt nicht, dass man das immer machen muss. Also wir vergleichen auch immer gerne, gerade bei solchen Anwendungsfällen, und nehmen mal so einen Klassiker, der schnell implementiert ist, der weniger Hardware benötigt, werfen den mal auf die Daten, um zu gucken, wie wäre denn so eine Baseline, was müssten wir überhaupt schlagen mit KI, damit das überhaupt einen Effekt hätte. Und wenn der Unterschied vielleicht gar nicht so groß ist, da muss ich ja auch nicht KI einsetzen, um KI zu nutzen, wenn die Klassiker genauso gut funktionieren.
Das stimmt.
Aber das ist ein ganz schönes Beispiel, wo man sieht, dass das halt früher schon ging, heute vielleicht besser geht, aber ich auch nicht auf Teufel komm raus irgendwie unbedingt jetzt hier die neuesten KI-Verfahren.
Ja, das stimmt. Der Einsatz vor Forecast ist ja auch so ein Thema im Bereich Data und Analytics von der SAP, Stichwort SAP Analytics Cloud. Da ist Forecast ja auch so sogar ein eigenständiger Bereich, was in Richtung Planung geht, wo halt genau sowas auch direkt out of the box von der SAP bereitgestellt wird, halt datenbasierend auf der Vergangenheit.
Genau. Da muss man immer schauen, was funktioniert am besten. Also was wir da gerne machen, oder ist ja generell im KI-Bereich so ein bisschen der Unterschied zur klassischen Softwareentwicklung. Ich habe oft ein Gefühl, welche Verfahren hier gute Ergebnisse erzielen könnten. Ich muss aber irgendwie experimentieren und benchmarken. Also es ist halt selten so, dass man mit dem ersten Training direkt das perfekte Modell trifft, sondern vielmehr ist es, ich identifiziere mögliche Ansätze, überlege mir verschiedene Parameterkombinationen, die ich testen möchte, dann lasse ich verschiedene Runs durchlaufen und am Ende sehe ich, was gewonnen hat. Und genau das geht natürlich bei so einem Forecasting-Thema super, wenn ich da vielleicht aus den letzten Jahren die Daten habe, kann ich da super ein Benchmarking machen. Und da können unter Umständen auch klassische Verfahren gewinnen. Also.
Okay.
Sind das aufwendige Projekte, sowas zu machen? Also das ist natürlich jetzt eine blöde Frage, wie lange dauert das, wenn man nicht konkret gesagt hat, was zu tun hat, aber was zu tun ist. Aber jetzt so verglichen mit so einem Implementierungsprojekt von einem SAP-Projekt, ist das, sind das eher so kleinere Projekte, die wenige Tage dauern, oder?
Es kommt natürlich auf den Anwendungsfall.
Ja, klar.
Aber ich würde schon sagen, dass es im Vergleich zu einer S4-Einführung wesentlich kleiner ist, weil man eben oft in KI-Projekten ja sich bestimmte Prozesse erstmal herauspickt und dafür eine Lösung implementieren möchte. Und dazu muss man sagen, dass dass so ein KI-Projekt ja zum Teil aus Training von KI-Modellen oder Implementierung von KI-Modellen besteht, aber eben auch aus ganz, ganz viel Datenvorbereitung. Und da kann man schon mal sagen, wahrscheinlich sind 80% Datenvorbereitung, 20% dann wirklich KI. Also der Part Datenvorbereitung ist viel, viel wichtiger und auch viel, viel langwieriger. Und dann habe ich natürlich auch weil ich es ja produktiv nutzen möchte, immer so einen gewissen Softwareentwicklungsanteil. So, und da muss ich natürlich auch schauen, wie komplex sind jetzt die Schnittstellen. Das ist, muss man sich eben je nach Projekt anschauen. Wenn ich aber in der SAP-Welt unterwegs bin und vielleicht auch direkt die SAP-KI-Tools nutze, wie den AI-Core oder ähnliches, das ist ja alles schon in der BTP, dann fällt da natürlich ein bisschen Aufwand schon mal weg, weil ich eben nicht mehr
ist die Datenanbindung, die in den
Schnittstellen sind schon mal grundsätzlich da. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dann direkt alles in einer Welt, in einer Cloud zu haben.
Okay. Ja gut, auf die Tools wollen wir ja in der nächsten Folge dann mal eingehen.
Genau, richtig. Tatsächlich dann auch, was wir auch noch mit in die nächste Folge nehmen, das ist dann so ein bisschen so der Part mit der Infrastruktur, weil das haben wir auch alle wahrscheinlich schon mal gehört, so KI, es werden immer mehr Rechenzentren gebaut. Ist das wirklich so rechenintensiv, wenn da Algorithmen im Hintergrund irgendwas ausrechnen? Aber ich glaube, das ist auch eher ein Thema für die nächste Folge.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja.
Haben wir es?
Ich glaube schon. Also meine Frage wurde schon mal beantwortet, nämlich, was ist SAP Joule? Weil das ist tatsächlich, ja, das ist wirklich so, egal in welchem Projekt man ist, jeder spricht darüber, aber viele wissen es eigentlich gar nicht so genau, weil es war einfach da.
Ja.
Und keiner weiß ganz so genau, was kann man damit überhaupt machen.
Und es ändert sich auch echt noch viel. Also dieses Jahr wird wirklich spannend, was das Thema angeht. Okay. Aber auch dazu vielleicht mehr in der nächsten Folge.
Ja. Gut.
Ja, also ich würde sagen, vielen Dank, René, dass du uns schon mal einen kleinen Einblick in die KI mit oder in die KI-Welt der SAP mitgenommen hast, in diesen Einblick.
Und ja, gerne.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback. So. Gerne per Mail an podcast@sap-x-plane.de.
Genau.
Oder unter den YouTube-Videos geht's ja auch mit dem Kommentieren.
Hm. Auch wenn ihr Themen habt, auch speziell, wenn ihr Fragen an René habt, was wir in der nächsten Folge mal aufnehmen sollen, schreibt uns einfach oder hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns drauf. Dann würden wir sagen, liebe Grüße aus Bremen und auf in eine neue Woche.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Abbott. Gemeinsam Freiräume schaffen.